Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackon. Nach der Zweitwohnungsinitiative gibt es weiteren Grund zur Klage für das Wallis, das neue Raumplanungsgesetz. Der Kanton, der davon am meisten berührt wäre, ist das Wallis. Da könnten 4000 Hektaren Bauland umgezont werden. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochholi gefragt, wie groß denn dieser Verlust wäre für das Wallis.
Ja, vor allem Gemeinden wie auch Privatpersonen, denen das Land gehört, rechneten natürlich damit, dass sie es früher oder später hätten bebauen können. Und falls es jetzt wieder in Agrarland umgezont wird, verliert das Land natürlich plötzlich drastisch an Wert. Je nach Lage kann das Bauland einen Wert von 200, 300, 400 Franken pro Quadratmeter erreichen im Wallis. Hingegen Agrarland verkauft sich eher für 15, 20, 30 Franken pro Quadratmeter. Da kann man sich ja vorstellen, wie die Besitzer reagieren.
Und was plant das Wallis jetzt gegen diesen Verlust zu tun?
Ja, der Kanton will unbedingt gegen die Gesetzesänderung vorgehen. Es ist bereits ein Referendum geplant, doch da gilt es nicht, dieselben politischen Fehler zu wiederholen, wie man mit der Franz-Weber-Initiative gemacht hat. Das Wallis darf auf keinen Fall zu spüren geben, dass es ein Kampf wir gegen alle ist, wir gegen alle anderen, sonst geht die Abstimmung garantiert verloren. Man muss jetzt Partnerschaften finden, politische und auch geografische, mit anderen Regionen, die betroffen sind. Parallel dazu muss der Kanton nun interne Strategien erarbeiten, um auf glaubwürdige Art und Weise zeigen zu können, dass man eben in Zukunft mit Vernunft umgehen wird, was Bauland betrifft. Auch hier darf nicht, wie bei der Weber-Initiative, den Eindruck erweckt werden, wir machen es bei uns, wie wir es wollen, und das Bundesbern sowie andere Kantone haben da kein Recht, uns reinzureden. Man darf sich nicht nur beleidigt und stolz zeigen, sondern man muss eben auch glaubwürdig auftreten.
Im Wallis beklagt man sich auch, dass man von Bern schlecht behandelt wurde. Ist denn das eigentlich irgendwie gerechtfertigt?
Das Wallis war ja schon immer ein sehr eigenwilliger Kanton, auch ein Kanton, der sich oft im Nachteil fühlte, weit weg von Bern. Das hat sich ein bisschen geändert, jetzt auch mit dem Lötschberg-Tunnel. Aber man darf nicht vergessen, das Wallis hat nun einfach mal eine besondere geografische Situation und war schon immer in verschiedensten Dossiers auf Bundeshilfe angewiesen. Doch was die internen Geschäfte betrifft, will man eben handeln, wie man es will. Das Wallis hat auch ein besonderes Verhältnis zu Boden und Grundstück. Das kommt zum einen von der landwirtschaftlichen Vergangenheit und von der Geschichte, die dazu geführt hat, dass im Wallis jeder quasi ein Grundstück besitzt. Seien es Rebbergen, ein Chalet, ein Haus oder gleich alles zusammen. Im Wallis liegt die Proportion der Besitzer bei etwa 75%. Im Vergleich ist dieselbe Proportion in Lausanne unter 20%.
Aber Ron Hochholi, mal ehrlich gesprochen, beklagt man sich im Wallis nicht ein bisschen häufig?
Ja, das kann man bestimmt sagen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass sich die Dossiers mehren, wo das Wallis einen Preis bezahlen muss, nach Entscheiden, die eben nicht im Kanton getroffen wurden. Nehmen wir das Wolf-Dossier, dann die Zweitwohnungsinitiative von Franz Weber, nun das Raumplanungsgesetz. Schließlich spricht man auch davon, den Wallisern die Konzessionen nicht mehr zu bezahlen für den Nutzen der Staumauern für die Stromversorgung. Das wäre ein Riesenverlust für zahlreiche Walliser Gemeinden. Kein Wunder, nerven sich da die Walliser. Schließlich soll der Föderalismus ja die Minderheiten auch schützen und sie nicht stets unter Druck setzen, sagen die Walliser. Doch auf der anderen Seite ist es höchste Zeit, dass sich eben dieser Kanton etwas weniger sensibel zeigt und dass die Behörden den Beweis erbringen können, dass sie mit Dingen, die eine nationale Bedeutung haben, wie eben Landschaft, vernünftig umgehen können, was bisher nicht der Fall war. Und das ist eine untertriebene Formulierung.
Ron Hochholi, wechseln wir das Thema, kommen wir zu Merck Serono. Diese Woche machte die Meldung die Runde, dass man nun definitiv beschlossen hat, in Genf zu schließen. In Genf ist man jetzt empört, aber hatte man wirklich gedacht, dass Merck seine Meinung ändern könnte?
Konkrete Hoffnung hatte man nicht mehr, doch man glaubte irgendwie doch noch daran, vor allem weil sich die politischen Behörden mit mobilisierten und weil auch die Angestellten, die vor der Bekanntgabe der Stellenstreichungen nicht einmal ein Komitee hatten, plötzlich zusammengespannt haben. Bei Novartis damals war das ja kein Wunder, die meisten waren bei einer Gewerkschaft mit dabei, doch in Genf bei Merck, wo vor allem Wissenschaftler und Büroleute arbeiten, dachte man, es würde sehr schwierig, die Leute zu mobilisieren. Doch es klappte, bis aufs Endergebnis, das natürlich extrem enttäuschend ist.
Das heißt, dass da eine Mobilisation für gar nichts stattgefunden hat?
Ja, so sieht es auf Anhieb tatsächlich aus. Die 1300 Stellen werden gestrichen an zwei Standorten, in Genf und in der Waadtländer Gemeinde Coinsin. Doch seit Mittwoch streiken Hunderte von Angestellten und wollen nun zumindest dafür sorgen, dass der Sozialplan, der den gefeuerten Mitarbeitern anerboten wird, so gut wie möglich ist. Im Weiteren setzen sich auch die Behörden nach wie vor dafür ein, dass die Angestellten, die sich mit einem Forschungsprojekt selbstständig machen wollen, die bestmöglichen Bedingungen erhalten und das Merck Serono den dafür geschaffenen Fonds so großzügig wie möglich ausstattet.
Ron Hochuli, was wird denn jetzt getan für diese Angestellten, die da ihre Anstellung verlieren?
Momentan ist der Sozialplan ziemlich minimalistisch. Die Verhandlungen gehen zwar weiter, aber bislang wurde bloß das Frühpensionierungsalter zum Beispiel von 58 auf 56 Jahre heruntergestuft. Andere angekündigten Maßnahmen werden von den Angestellten wie Peanuts beschrieben. Im Weiteren hat Merck für Empörung gesorgt, indem die Firma die Streikaktionen versuchte zu verhindern, mit zum Teil fragwürdigen Methoden. Man hat die Streikende sogar fotografiert, was ja illegal ist. Wie gesagt, die Verhandlungen laufen nur weiter und entsprechend verhält sich auch das Personal. Man streikt, man will der Firma zeigen, dass man sich nicht einfach nur mit einem von oben diktierten Entscheid begnügen wird.
Parallel zu dieser definitiven Schließung von Merck Serono in Genf ist bekannt geworden, dass man in Genf nun weniger multinationale Firmen anziehen will. Ist das ein überraschender Entscheid?
Ja, das kann man allerdings sagen, denn man darf nicht vergessen, jeder Dritte in Genf arbeitet für eine Multinationale. Diese Firmen, die meistens ihr europäischer oder sogar ihr weltweiter Sitz in Genf haben, stehen für über 40% des kantonalen BIPs, des kantonalen Inlandproduktes, wenn man das so sagen kann. Und bis vor kurzem versuchte man immer mehr von solchen Firmen nach Genf zu locken. Dieser Trend soll nun ziemlich abrupt gestoppt werden. Erstens, weil die Steuerrabatte, die man diesen Firmen offeriert, immer kontroverser sind. Zweitens, weil man ganz einfach Angst hat, dies natürlich auch im Zusammenhang mit der Wirtschaftslage, dass solche Firmen sehr kurzfristig wieder wegziehen können. Schließlich brauchen sie ja keine großen Infrastrukturen. Und deshalb will Genf jetzt wieder vermehrt versuchen, Industrien anzuziehen. Firmen, die konkret investieren und produzieren, auch vor Ort, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie sich auch langfristig etablieren.
Ron Hochuli, das letzte Thema. Pierre Modet hat den frei gewordenen Sitz im Staatsrat von Genf übernommen, von Marc Müller. Ein überraschender Sieg, weil Pierre Modet auch unter anderem einen richtigen Triumph gefeiert hat, mit mehr als 10.000 Stimmen mehr als seine Konkurrenten. Nun haben wir auch schon über Pierre Modet gesprochen in dieser Sendung, aber meistens sehr kurz. Erzählen Sie uns doch mal, wer dieser Pierre Modet ist.
Ja, er war letztes Jahr bereits der jüngste Genfer Bürgermeister. Nun wird er mit 34 der jüngste kantonale Regierungsrat. Doch das geht bei den meisten Leuten vergessen hier in Genf, da dieser Mann schon seit über 10 Jahren in der Politik mit dabei ist und auch in den Medien präsent. Als junger Armeeoffizier nahm er damals kein Blatt vor den Mund, als es darum ging, die Armee zu kritisieren. Er scheute sich auch nie, seine eigene Partei, die FDP, öffentlich davor zu warnen, mit der SVP zusammen zu spannen. Ja, Modet ist und war schon immer ein Mann der klaren Worte.
Eine starke Persönlichkeit, aber genügt das, um seinen Erfolg zu erklären?
Nein, bestimmt nicht. Pierre Modet ist eben auch ein Macher und in den letzten 5 Jahren hat er auch beweisen können, dass man als einziger Bürgerlicher in der Exekutive der Stadt Genf es dennoch schaffen kann, Mehrheiten zu überzeugen für konkrete Projekte, nicht zuletzt für eine sauberere Stadt. Und viele Stimmbürger haben sich bestimmt auch für Mode entschieden, weil man eben weiß, wie er sich in einer Exekutive verhält, nämlich loyal und kollegial. Und das wirkte bestimmt beruhigend nach den verschiedensten Affären und Skandalen, die in der kantonalen Regierung in letzter Zeit aufkamen.
Heißt das jetzt, dass die Rechte in Genf keine Krise mehr hat und dafür die Linke?
Ja, das kann man beinahe so sagen. Die Wahl von Mode und der riesige Vorsprung zeugen von einer Einheit im bürgerlichen Lager, die niemand erwartet hätte. Die Freisinnigen und die Liberalen haben in Genf erst vor kurzem fusioniert und lange dachte man, die Kandidatur von Mode könnte sogar intern sabotiert werden. Das war nun nicht der Fall. Links muss man aus dieser Kampagne schon einige Lehren ziehen und vor allem den Kontakt mit der Basis wiederherstellen. Denn sowohl Eric Stauffer, der Kandidat aus dem populistischen Mouvement Citoyen Genevois, wie auch Pierre Mode haben auch Stimmen aus dem linken Lager für sich gewonnen, indem sie eben eine sehr volksnahe Kampagne gemacht haben. Den Linken wird vorgeworfen, nun im Nachhinein, sie hätten zu abstrakt mit Konzepten Kampagne geführt und hätten es vergessen, auf die Straße zu gehen. Das muss nun korrigiert werden, denn in 18 Monaten finden bereits die Genfer kantonalen Wahlen statt. Da muss links etwas geschehen.
Ron Hochholi von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Ein für das Tessin wichtiges Ereignis fand knapp außerhalb statt. Die Sprengung der Felssturzstelle in Gottnell. In 2 Wochen sollen die Züge am Gotthard wieder normal verkehren dürfen. Was hat die bisherige Sperrung für das Tessin bedeutet? Das fragte ich unseren Mitarbeiter Gerhard Lob.
Ja, man kann sagen, dass es insgesamt glimpflicher ablief als zuerst befürchtet, denn der Kanton Tessin war ja in großer Sorge, praktisch vom Rest der Schweiz abgeschnitten zu werden. Man sprach auch von Versorgungsengpässen. Im Tourismus waren Befürchtungen laut geworden, dass vielleicht einige Reisende aus der Deutschschweiz auf die Fahrt verzichten. Doch nun, ungefähr 2 Wochen nach der erfolgten Sperrung, sieht man eigentlich, dass dieses Worst-Case-Szenario nicht eingetreten ist. Und das hat allgemein doch für Erleichterung und Aufatmen gesorgt.
Dieses Worst-Case-Szenario, das beinhaltet die Erwartung von mehr Schwerverkehr und das ist nicht eingetreten.
Zumindest nicht im erwarteten Ausmaß. Interessant ist sogar, dass in der ersten Woche nach der Sperrung überhaupt keine Steigerung des Schwerverkehrs festzustellen war. Ich habe mit dem Bundesamt für Straßen darüber gesprochen und sie haben gesagt, sie haben nichts, keine Änderung feststellen können. Das ist ja insofern sehr interessant, als Horrorszenarien heraufbeschworen wurden. Man sprach von Notstand und Kamioninvasion. Das alles ist nicht eingetreten in der ersten Woche gar nicht. In der zweiten Woche gab es dann einen Mehrverkehr von 5-10% gegenüber dem normalen Aufkommen. Wir reden da von 200 Kamions am Tag. Das Volumen beträgt am Gotthard und im Gotthard-Straßentunnel ca. 2.500-2.800 Kamions pro Tag. Man dachte, die Züge können jetzt nicht mehr über den Gotthard fahren, die Güterzüge und alles wird jetzt auf der Straße transportiert. Das hat sich so nicht bewahrheitet. Die Bahnunternehmen konnten einen ganzen Teil dieser Züge über den Simplon und Lötschberg leiten und das hat sich jetzt offenbar auch ausbezahlt.
Und wie sieht die Situation im Personenverkehr aus?
Auch dort geht es etwas besser als gedacht. Wir wissen ja, dass die SBB einen Busersatzverkehr zwischen Flüelen und Göschenen eingerichtet haben. Dieser ist natürlich für alle Reisende ins Tessin damit obligatorisch geworden. Und es gab keine großen Klagen, muss man sagen. Ich selbst habe diesen Busersatzverkehr 2-mal genommen. Einmal ging es sehr gut. Einmal, muss man sagen, gab es doch vielleicht etwas kleinere Probleme, denn in Flüelen wurden die Personen alle ziemlich zügig auf die Busse umgeladen, dann nach Göschenen gebracht. Doch in Göschenen konnten nur die Reisenden im ersten Bus gleich den Anschluss ins Tessin bekommen. Dagegen alle anderen Reisenden der Busse mussten warten. Und viele fragten sich ja, warum kann die SBB denn da nicht ein paar Minuten warten, bis alle Busse gekommen sind? Aber mir wurde dann gesagt von den SBB, es sei eben so, dass man diesen Ersatzfahrplan strikt einhalten müsse auf die Minute, sonst würde das ganze System durcheinander geraten. Und so ist es eben, dass dann einige der Reisenden, die den Bus nicht ganz so schnell bekommen, in Flüelen eben dann länger warten müssen. Das ist unerfreulich, aber im Rahmen auch des Erträglichen muss man sagen, man redet ja von ungefähr 60 Minuten Verspätung und dieses trifft auch ungefähr zu.
Man machte sich ja Sorgen, dass das Tessin wie abgeschnitten wäre vom Rest der Schweiz. Gab es denn überhaupt keine Versorgungsengpässe?
Bekannt wurde eigentlich nur der Fall der Spitäler, etwa in Bellinzona, die Mühe hatten, Sauerstoff zu bekommen, der ja für die Medizin dort nötig ist. Es war einfach etwas schwieriger. Also man hat etwa von Linde Spezialkamions bis nach Bellinzona fahren müssen. Die mussten dann über den Gotthard-Pass fahren. Insgesamt ist dieses Problem der Gefahrgüter aufgetaucht, denn Gefahrgüter dürfen ja eigentlich nur via Bahn aus Sicherheitsgründen über die Nord-Süd-Route gebracht werden. Das Astra hat ja jetzt reagiert, auch auf Anregung des Nutzfahrzeugverbandes, und man hat Slots eingerichtet, dass im Konvoi Gefahrgüter durch den Gotthardtunnel gebracht werden dürfen, vormittags. Dafür muss dann der Gotthardstraßentunnel gesperrt werden. Tatsache ist, dass am ersten Tag, an dem man dann diese Service angeboten hat, am Donnerstag, niemand Nachfrage angemeldet hat dafür. Man muss sehen, ob diese Konvois dann stattfinden werden.
Gerhard Lob, wechseln wir nach Lugano. Die größte Tessiner Stadt hat diese Woche mit einer ungewöhnlichen PR-Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Sie hat nämlich Luganeser Franken gedruckt, genau 180.000. Aber was soll denn das?
Ja, wie Sie sagten, es ist eine Werbeaktion, denn das Geld wird nun in der Deutschschweiz in Umlauf gebracht. Das Geld übrigens sieht wirklich ziemlich professionell aus. Ich habe es auch in der Hand gehabt. Verschiedenen Farben, 1 Franken, 2 Franken und 5 Franken, alles Geldscheine gedruckt, also keine Münzen im Übrigen. Und in 5 Städten der Deutschschweiz, von St. Gallen über Luzern bis Bern, werden jeweils für 2 Tage, wird dort eine Wechselstube aufgestellt. Da steht ein Cambio drauf. Und wer dort ein Andenken an Lugano oder an das Tessin bringt, der erhält in dieser Wechselstube 30 Luganeser Franken. Und die kann er wiederum in Lugano ab 1. Juli ausgeben, in Restaurants, Seilbahnen oder an anderen Stellen, die dann am Eingang so einen Kleber haben, Cambio. Also das Ganze ist ein bisschen ein Spiel mit dieser Ersatzwährung.
Ein Spiel, aber bei diesem Spiel geht es nicht nur ums Geld.
So ist es. Es geht nämlich auch um das Image, denn auf diesen Geldscheinen, diesen Pseudogeldscheinen, sind auch Slogans drauf auf der Rückseite. Da steht zum Beispiel, ach was, Lugano, das ist doch nur etwas für Rentner, oder Lugano, da werden doch um 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt, und darunter steht dann so eine Art Werbeslogan, nein, das stimmt nicht, oder ja, um 18 Uhr gehen die Geschäfte zu, aber danach läuft noch da und da was. Also man versucht ein bisschen dieses Image von Lugano als etwas, einem verschlafenen Ort, hoch zu pushen, eben auch, dass gerade jetzt im Sommer dort einiges läuft, auch an kulturellen Dingen, an Konzerten. Und das ist eben die verborgene Message, die man dort versteckt hat. Und es ist eigentlich schon interessant, dass Lugano sich jetzt in dieser Art und Weise in der Deutschschweiz präsentiert. Und es ist interessant, dass eben Lugano hier eine eigene Kampagne führt.
Eben, eine eigene Kampagne führt eine Stadt im Tessin. Das ist doch erstaunlich, denn es gibt doch für Tourismuspromotion auch Ticino Turismo.
Das ist effektiv so. Eigentlich liegt laut Gesetz die Promotion in den Händen von Ticino Turismo. Und dass jetzt eine Tessiner Stadt wirklich die eigene Initiative ergreift, ist ungewöhnlich. Aber Lugano hat das seit längerem aufgegleist. Lugano will mehr Gas geben als Stadt und hat ja, das muss man sagen, Anfang Jahr ein eigenes Tourismusamt gegründet, ein Dicastero Turismo. Früher hat sich Lugano einfach angeschlossen an das Ente Turistico vom Luganese. Jetzt hat man sich da etwas abgespalten, und ich sprach mit Stadtpräsident Giorgio Giudici darüber, und ich habe ihn auch gefragt, ist das nicht ein Misstrauensvotum gegenüber dem ETT? Und es war interessant zu hören, dass es effektiv, zumindest teilweise, das ist. Er sagt, da würde nicht genug gemacht, und Lugano wolle jetzt die Dinge selbst in die Hand nehmen, zumindest vermehrt. Er sagte dann, wir entlasten belasten die anderen, also er verklausuliert das etwas, aber es zeigt doch, dass Lugano insgesamt sich wirklich als Leaderstadt präsentiert, mit einem eigenen Tourismusamt jetzt. Man hat auch eine eigene Wirtschaftsförderung auf die Beine gestellt, obwohl der Kanton ja auch eine Wirtschaftsförderung hat. Also Lugano präsentiert sich sehr stark als Protagonistin in diesem Moment und Giudici sagt auch ganz klar, es braucht ein Zugpferd, wir wollen die Zugmaschine sein, wir wollen kein Anhängsel sein bei niemanden und bei niemand, und ich bin gespannt auch, wie diese Aktion jetzt wohl von anderen Partnern aufgenommen wird. Ticino Turismo hat offiziell gesagt, ja, es ist ja gut, wenn auch Lugano aktiv wird, aber ich glaube, da macht man ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel.
Im Tessin haben jetzt auch schon die Schulferien begonnen. Es ist also ganz offiziell Sommerzeit und damit fängt auch die Zeit von vielen Musikfestivals an. Und da wird auch dieses Jahr einiges geboten, Gerhard Lob.
Sommerzeit, Musikfestivalzeit kann man wirklich sagen für das Tessin. Soeben hat Jazz Ascona begonnen. Bis am 1. Juli wird gejazzt in Ascona auf unterschiedlichen Bühnen. Das ist direkt am Seeufer wirklich recht pittoresk. Es kommen da auch Stars aus aller Welt und im Übrigen nicht nur Dixieland, wie viele Leute immer noch glauben. Aber Erwartung ist dann auch für das Estival Jazz in Lugano Anfang Juli. Dann kommt Moon and Stars in Locarno, das sich ja inzwischen wirklich etabliert hat mit großen Namen, die auf der Piazza Grande auftreten. Was vielleicht interessant ist, gibt auch diese kleineren Festivals, die sich etabliert haben, zum Beispiel Magic Blues im Valle Maggia, wo in den kleinen Dörfern diese Konzerte stattfinden, praktisch so Wanderkonzerte mal in diesem Dorf, mal in einem anderen. Man kann gar nicht alle aufzählen, auch in der Klassik. Bellinzona veranstaltet jetzt eigene Burgkonzerte und in Lugano gibt es das Projekt Martha Argerich, also irgendwie ist für alle Geschmäcker gesorgt.
Es läuft viel, Sie haben es gesagt, aber machen sich diese Veranstaltungen nicht auch gegenseitig Konkurrent?
Ja, das ist ein altes Thema im Tessin. Effektiv hat man manchmal den Eindruck, dass das alles etwas unkoordiniert ist, dass jeder da sein eigenes Süppchen kocht. Aber man muss auch sagen, dass sich die Situation schon wieder etwas verbessert hat. Man versucht, die Termine aneinander vorbeizubringen. Und man muss auch sagen, dass das Zielpublikum trotz allem natürlich verschieden ist. Aber es ist natürlich schon so, dass für einen Kanton wie den Tessin, der ja ungefähr 330.000 Einwohner zählt, dieses Angebot sehr groß und vielfältig ist.
Gerhard Lob, freier Journalist aus dem Tessin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.